Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Dicke Bahn. Ich bin der Olsen und ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Heute nehme ich euch mit ins Toverland. Das ist ein noch nicht ganz so bekannter, kleinerer Freizeitpark in den Niederlanden, in der Nähe von Venlo, in dem kleinen Städtchen Sevenum. Von dem wird man aber nicht sehen, wenn man, wie wir alle, über die Autobahn anreisen, geht es direkt auf eine Landstraße und dann ist man auch schon im Park, ehe man sich versehen hat. Der Park existiert noch nicht so lange. Eröffnet wurde er 2001 und macht in den letzten Jahren durch gute Investitionen und auch durch viel Mundpropaganda etwas mehr von sich reden. Aber es bleibt weiterhin ein kleiner Park. Er hat 2017, das sind die aktuellsten Besucherzahlen, die man bekommen kann, etwa 682.000 Besucher gehabt, was im Vergleich zu großen Konkurrenten wie dem Phantasialand mit 2 Millionen oder gar dem Europapark mit über 5 sehr überschaubar ist. Ich bin sehr gespannt, wie sich das in der nächsten Zukunft oder sagen wir lieber in der mittelfristigen Zukunft entwickeln wird. Momentan hat der Park 24 Hektar Fläche und ist damit ein wenig kleiner als das Phantasialand, hat aber, das hat mir auch die Dame an der Kasse erzählt, als ich fahren wollte, schon diverse neue Gebiete genehmigt bekommen vom Stadtrat. Und zwar bis zu 75 Hektar können die bebauen. Also das könnte ein sehr ernstzunehmender Konkurrenz für die größeren Parks in der Umgebung werden in den nächsten Jahren. Efteling, Phantasialand, Moviepark, die könnten da alle, müssen da alle ein Auge drauf halten. Mir gefällt sehr gut, dass man bei dem Park wirklich noch die Entwicklung mitverfolgen kann. Eröffnet wurde er, wie bereits erwähnt, 2001 als eine Art Kinderland. Es gab eine große Halle mit diversen kleinen Fahrgeschäften für Kinder und Klettergeschichten und solchen Rutschen. Das Ganze nannte sich damals schon Land von Toes. Das ist die erste Halle. Und damit auch das erste Themengebiet, das das Toverland hatte. Damals hat es sich natürlich noch nicht als Themengebiet verstanden, weil es da noch nichts weiteres gab. 2004 kam dann schon eine zweite Halle dazu, der Wunderwald. Und 2007 hat man dann erstmals den Schritt nach draußen gewagt und mit dem Themenbereich Ithaca und der ersten großen Achterbahn des Parks, einer Holzachterbahn namens Troy, den Schritt zu einer größeren Freizeitparkunternehmung getan. 2013 kam das Gebiet The Magische Vallee oder Het Magische Vallee, das magische Tal hinzu. Und erst aktuell, vergangenen Sommer 2018, wurden die beiden neuen Themengebiete Port Laguna und Avalon eröffnet. Und damit kommt das Toverland zum jetzigen Zeitpunkt auf 6 verschiedene Themengebiete. Der Park selbst nennt das Welten. Im Zuge der Eröffnung der Welt Port Laguna letztes Jahr wurde auch der Eingang verlegt. Vorher ging man durch eine der beiden Hallen rein und konnte dann durch die Hallen durch in den Außenbereich, in die deutlich größere Außenanlage. Inzwischen gibt es einen richtigen Haupteingang, der befindet sich außen, wie gesagt, vor Port Laguna. Dort wird man auch im Normalfall, wenn man mit dem Auto anreist, hingeleitet und dann steht man schon direkt auf dem Parkplatz vor dieser riesigen, imposanten Holzachterbahn und denkt, hey, das sieht ja gewalttätig aus. Ich hatte dann am Eingang direkt eine unterhaltsame Situation. Da stand eine junge Dame, die alle Gäste begrüßte. Es war so, also ich war kurz vor Öffnung da, kurz vor so gegen 10 war das. Im Herbst jetzt übrigens, im Herbst 2018. Und sie begrüßte auf allen Sprachen und ich sagte auf Niederländisch Goedemorgen zurück und dann hat sie mich erstmal mit 3-4 niederländischen Sätzen zugetextet, die ich dann leider nicht mehr verstanden habe und musste ihr dann sagen, dass ich aus Deutschland komme. Das war wieder ein bisschen peinlich. Naja, wenn man die Sprache nicht richtig kann, sollte man es vielleicht lassen, aber mir macht es auch Spaß, meine paar Brocken dann anzuwenden. Wenn man durch diesen Haupteingang reinkommt, ist man sofort in dem Bereich Port Laguna. Das ist eine mediterran gestaltete kleine Stadt, Ansammlung von Gebäuden mit einem großen See in der Mitte und einem sehr schönen, architektonisch sehr schön gestalteten Leuchtturm. Den haben sie wohl bei einem anderen Park abgeschaut ein bisschen, bei irgendeinem Universal Park. Aber das stört mich nicht. Sieht wirklich schön aus da. Es gibt viele Sitzmöglichkeiten. Ich glaube, für Kinder ist das toll. Man kann da auch ans Wasser ran und da ein bisschen spielen. In den Gebäuden, die sich in diesem Bereich befinden, sind Shops und ich glaube, es gibt auch was zu essen und auch ein interaktives Haus. Man bekommt dann einen Zauberstab und kann in dem Haus diverse Sachen auslösen mit diesem Zauberstab. Marie Zane heißt diese Attraktion. Ich habe die nicht gemacht, weil ich nicht wusste, dass sie existiert. Hab nicht artig auf meinen Parkplan geguckt vorher, den ich natürlich bekommen habe, sondern bin direkt Richtung den sichtbaren Attraktionen gelaufen und dann habe ich das leider verpasst. Beim nächsten Mal schaue ich mir das an. Das soll sehr nett sein. Für Kinder wahrscheinlich in erster Linie, aber der ganze Park hat halt diese Ausrichtung auf Kinder, aber auch auf Erwachsene. Aber es ist eher noch immer ein Park für Kinder als für Erwachsene, trotz der großen Achterbahnen, die jetzt in den letzten Jahren gebaut worden sind. Wo ich gerade den Zauberstab erwähnt habe, Toverland heißt übrigens Zauberland. Ein Toverer ist ein Zauberer im Niederländischen und dementsprechend sind viele Dinge in diesem Zauber-Thema eingebettet oder so drumherum gebastelt. Wenn man jetzt von Port Laguna links um den See rum geht, kommt man direkt hinten zu dem neuen Bereich Avalon. Das machen wir direkt mal. Dann haben wir das von der Backe, die Erzählung dieser Ecke. Das ist wirklich sehr, sehr schön geworden. 2018 eröffnet, wie gesagt, haben sie sich da die erste große Stahlachterbahn hingestellt des Parks. Mal sehen, was da in den nächsten Jahren noch nachkommt. Phoenix, einen sogenannten Wing Coaster. Erkläre ich mal für meine Hörer und Hörerinnen, die keine Ahnung haben, was das ist. Da sitzt man nicht wie bei einer herkömmlichen Achterbahn auf der Schiene, sondern hängt neben der Schiene, sodass man ein Gefühl von Freiheit bekommen soll. Jeweils zu zweit, glaube ich. Neben der Schiene links, zwei rechts und dann davon vier, fünf, sechs rein. Ich weiß es nicht so ganz genau. Das Teil ist gebaut worden von B&M, Bolliger und Mabillard, einem Schweizer Ingenieurbüro. Die haben sich spezialisiert auf diese ganzen Inverted-Geschichten oder halt diese Wing Coaster bauen die auch oft. Oder Dive Coaster, diese Teile, die so einen 90-Grad-Fall haben, wie den Baron 1898 im Efteling. Phoenix ist eine geile Achterbahn. Finde ich richtig gut. Viele Leute sagen, Wing Coaster, die haben keine richtige, die drücken nicht richtig, voll scheiße. Ich finde es super. Ich fand das ist genau richtig für mich. Die Geschwindigkeit, den Druck. Vielleicht könnte die Fahrt ein bisschen länger sein. Ja, aber meine Güte. Wir reden jetzt hier auch nicht von einem riesigen Park, der Milliarden Budget zur Verfügung hat. Übertrieben gesagt. Milliarden hat wohl niemand. Sondern von einem kleinen Park, der sich so allmählich vergrößert. Und dafür ist das eine ganz tolle Achterbahn. Die hat auch eine sehr schön gestaltete einen sehr schön gestalteten Bahnhof und Wartebereich, vor allem der Wartebereich. Man läuft da so durch so dunkle Katakomben, die sind toll erleuchtet und es gibt so Ornamente zu bestaunen und Kerzen. Und ich war ein bisschen traurig eigentlich, dass es so leer war, sodass man muss ja realistisch sein, man geht dann ja da trotzdem nicht langsam durch, auch wenn man weiß, ich muss am Ende vielleicht 3 Minuten auf meine Fahrt warten, sondern jetzt will ich ja auf die Achterbahn und dementsprechend schnell gehe ich auch. So dass ich nicht so viel von der Warteschlange in Ruhe mir angeschaut habe, wie ich hätte tun können. Und ich bin mehrmals mit dem Gerät gefahren. Sowohl links als auch rechts, immer außen, immer vorne. Weil ich denke, wenn man schon so ein Wing Coaster Teil fährt, dann auch in der ersten Reihe. Und dann kann man die freie Fahrt sehen vor sich. Als etwas korpulenterer Typ. Die Formulierung gewöhne ich mir jetzt mal ab für die Zukunft. Als dicker Typ, so. Als dicker Typ kommt man ganz gut rein. Sie haben ein bisschen nachdrücken müssen bei mir, bei den Bügeln. Aber es gab nie Probleme. Und wünschen einem dann viel Spaß bei der Fahrt. Da kann man schon sehen, das Personal da im Toverland tiefenentspannt und offensichtlich sehr zufrieden mit ihren Jobs. Überall. Nur total lockere, stressfreie Mitarbeiter. Mag vielleicht auch damit zu tun haben, dass der Tag ruhig war. Aber wie ich höre, ist es nie wirklich richtig voll im Toverland. Da müsste man vielleicht mal in den Ferien an einem Samstag wiederkommen. Aber selbst dann kann ich mir oder höre ich, dass es trotzdem relativ leer ist. Was zum einen natürlich super für uns als Besucher ist, aber für den Park denkt man dann schon, naja, wenn die sich wirklich auf 75 Hektar erweitern wollen, dann brauchen die auch die dementsprechenden Besucherzahlen, um das Geld zu erwirtschaften, um überhaupt weitere Attraktionen bauen zu können. Ich bin da noch so ein bisschen skeptisch, aber deswegen müssen wir alle mehr über das Toverland sprechen, damit mehr Leute hinfahren. Phoenix jedenfalls ist super, man fährt den Lifthill hoch auf 40 Meter, das ist für mich schon wahrscheinlich die höchste Achterbahn gewesen, auf der ich bisher gefahren bin. Und das ist schon für mich so, wo ich dachte, ja, ist das hoch. Vor allem, weil man ja auch so daneben hängt dann. Und dann geht es in eine Schraube und oder in so eine, also man wird dann über so halb über Kopf geklappt. Vor allem, wenn man links sitzt, ist das sehr, sehr zu empfehlen. Ich werde jetzt hier nicht versuchen, die Fahrt zu beschreiben. Das können andere besser als ich. Außerdem gibt es jede Menge On-Rides, die man sich anschauen kann. Ihr macht das schon. Es lohnt sich, das Ding. Mir hat es richtig Spaß gemacht. Ich bin es oft gefahren. Zusätzlich gibt es in dem Themenbereich Avalon, der übrigens um einen großen See herum angelegt ist, noch eine neue Bootsfahrt und den ersten Dark Ride, also die erste Fahrt mit so einem Dunkelanteil namens, wie heißt das Ding denn? Merlin's Quest? Ich hab's gerade vergessen, eine Sekunde. Ja, Merlin's Quest war's. Meine Güte, was ist denn da los mit meinem Gedächtnis wieder? Merlin's Quest ist wirklich sehr schön geworden. Es ist eine sehr lange Bootsfahrt, wo man sich ein bisschen erholen kann von den wilderen Fahrten, wenn man möchte. Die Station steht außerhalb am See. Man steigt in ein Boot und dann fährt man erstmal eine ganze Weile über den See in Ruhe, kann auch unter der Schiene von Phoenix durch, kann man sich in Ruhe nochmal anschauen. Dann geht es in eine Halle. Und in der Halle ist dann halt der Dunkelfahrtanteil. Dort gibt es sehr schöne Sachen zu sehen, unter anderem so eine Bibliothek. Also man muss sich das vorstellen, große Stapel von Büchern, die leuchten und schimmern und einige von den Büchern fliegen auch, die erheben sich und fliegen nach oben weg. Das kann man, glaube ich, leicht verpassen beim ersten Mal. Das sieht sehr schön aus. Und Nebel gibt's auch. Stimmungstechnisch ganz vorne mit dabei. Sehr gute Atmosphäre. Schöne Musik auch, übrigens auch bei Phoenix. Beides von IMAscore geschrieben und produziert. Die sind ja inzwischen offensichtlich der Standardlieferant von Freizeitparkmusik in Europa, wenn was Neues aufgemacht wird. Und auch zu Recht, offensichtlich. Bei Merlin's Quest, habe ich ungefähr 0 Sekunden gewartet. Dann bin ich sofort durchgegangen und ins Boot gestiegen. Bei Phoenix, das längste, was ich gewartet habe, vielleicht 2 Züge. Also lass es mal 3-4 Minuten gewesen sein. Einmal waren so ein paar hibbelige Kinder vor mir, die waren aber sehr süß. Die sprachen mich dann auf Niederländisch an und ich habe dann gesagt, ich kann euch leider nicht richtig verstehen. Ich bin jetzt nicht sicher, ob ich das auf Holländisch oder auf Englisch gesagt habe. Ich neige dazu, in der Landessprache zu sagen, ich verstehe dich nicht. Was keine gute Idee ist, weil die Leute dann denken, hä, du sprichst die Sprache doch offensichtlich. Jedenfalls habe ich gesagt, dass ich sie nicht verstehe. Und dann haben sie, das fand ich echt spektakulär, die waren so 10. Vielleicht, und er hat sofort umgeschaltet, das Mädchen war es, glaube ich, und in akzentfreiem Englisch zu mir gesagt, can we go first, please? Fand ich sensationell. Und dachte dann wieder, so ist es halt, wenn man mit Filmen aufwächst und Fernsehserien, die untertitelt und im Original ausgestrahlt werden, anstatt mit unserer quatschigen Synchronisation hier in Deutschland. Aber das ist nicht das Thema dieses Podcasts. Im Themenbereich Avalon, wenn man aus Phoenix rauskommt, muss man einfach links da über die Brücke runtergehen, kommt man auch zu einem neuen Restaurant. Es ist auch meiner Meinung nach, oder aus dem Gedächtnis erzähle ich das ja hier, das einzige richtige Restaurant, was der Park besitzt. Ansonsten gibt es halt so ein paar Pommesbuden, Wurstabgabestellen, wie man es nennen möchte. Dieses Restaurant heißt The Flaming Feather und ist, die haben dann auch so ein bisschen auf England gemachte Küche. Ich habe da Fish and Chips gegessen, war gut, aber ein bisschen zu überteuert für meinen Geschmack. Aber das ist in den Niederlanden eh etwas anders als bei uns. Ich habe zum Beispiel auch da fürs Parken 10 Euro bezahlt, im Phantasialand sind es 5. Da sieht man schon den Unterschied. Das Flaming Feather Restaurant ist jedenfalls auch optisch sehr cool gestaltet. Selbst wenn man da nichts essen möchte, geht da mal rein und schaut euch das an, weil sieht einfach cool aus. Ist eine schöne, urige Taverne, so ein bisschen Fantasy-mäßig. Von außen sieht das Ganze aus wie ein Hobbit, wie eine Hobbit-Höhle. Ich bin nicht sicher, ob die da nicht lizenzrechtliche Probleme bekommen haben oder bekommen. Es sieht wirklich so aus. Ich packe mal ein Foto in Instagram und in Facebook rein zu der Ankündigung dieses Podcasts hier. Dann könnt ihr das mal sehen. Also das ist ein schöner, stimmiger Bereich Avalon. Der gefällt mir sehr gut. Und man merkt da, wie der Park gewillt ist, Thematisierung auch zu machen und eben nicht nur Fahrten hinzustellen, sondern das Ganze auch in sein Konzept der magischen Welt einzuflechten. Bin da wirklich, ich wiederhole mich, ich weiß, sehr gespannt, was da in der Zukunft noch passiert. Wenn man jetzt aus Avalon wieder zurückgeht, kommt man in den Bereich Het Magische Valley, das magische Tal. Und dort ist sofort auf der linken Seite die Achterbahn Dwervelwind. Ich bin nicht sicher, ob das irgendwas bedeutet. Es klingt ja wie Wirbelwind, aber was ich gelesen habe, ist, dass die Dwervels kleine Fantasiewesen sind, die dort im magischen Tal überall leben. Und man kann sie auch an einigen Stellen sehen. Das sind so kleine Animatronikfiguren, die manchmal versteckt in irgendwelchen ulkigen Baumgebäude, Nussschalenteilen rumwohnen. Sehr, sehr schön. Dwervelwind ist jedenfalls ein Spinning Coaster. Der ist aus dem Hause Mack, glaube ich. Ein Spinning Coaster, das habe ich, glaube ich, letzte Woche schon mal erklärt. Aber für die unter uns, die halt mich mit der Terminologie jetzt nicht so vertraut sind, nochmal. Da dreht sich die Chaise, also das Gefährt, in dem man sitzt, der Zug, dreht sich um sich selbst auf, während er fährt. Also man fährt nicht nur geradeaus, sondern wird auch noch umgedreht. Allerdings durch eigenen Antrieb, glaube ich. Im Phantasialand ist das auch so. Das eigene Körpergewicht bestimmt die Drehung, also wie stark die wird. Und das bei Dwervelwind dasselbe. Bei einem ähnlichen Spinning Coaster im Europapark wird man maschinell gedreht. Also da kann man das nicht beeinflussen. Der Dwervelwind jedenfalls ist steht relativ nüchtern darum. Haben sie in die Landschaft schön eingebaut. Ist ein kleiner Teich drin und es raucht auch da dort wieder ein bisschen neblig unter dem Gebäude hervor. Aber außer der ganz schön gestalteten Station ist die Fahrt halt draußen ganz normal und flitzt rauf und runter durch ein paar stärkere Kurven. Das macht sehr, sehr viel Spaß. Das Besondere an der Fahrt ist, dass diese Züge Onboard-Sound haben. Also die haben Lautsprecher in die Züge eingebaut, sodass man während der Fahrt auch Musik bekommt. Auch wieder einmal Score. Sehr schön, sehr atmosphärisch und macht richtig, richtig Spaß. Ich bin nicht sicher, ob ich das in Vergleich zu den Whingers setzen möchte, weil das doch eine etwas andere Art von Fahrt ist. Das Prinzip des Spinning Coasters ist zwar dasselbe, aber im Großen und Ganzen finde ich, durch diese ganzen Drehungen, die die Whingers machen, wirkt das ja oft eher wie eine wilde Maus im ersten Teil, als wie so eine freie Achterbahn. Aber ich glaube, die Whingers gefallen mir besser, weil sie halt so krass einthematisiert sind in dem ganzen Woostown-Bereich. Aber Dwervelwind ist super und sicherlich eine der besten Achterbahnen im Park. Direkt in der Nähe vom Dwervelwind gibt es eine Wasserfläche. Dort findet einmal am Tag, vielleicht sogar öfter, diese Show Katara Fountain of Magic statt. Das ist eine Wasserfontänenshow mit Lichteffekten. Tagsüber sind die Lichteffekte nicht zu sehen, aber man sieht, dass die Lampen was machen. Also glaube ich, dass das im Dunkeln ganz spektakulär aussieht. Mir hat es aber auch tagsüber schon sehr gut gefallen, muss ich sagen. Ich hatte einen Tag, an dem die Sonne geschienen hat, und ob das jetzt so geplant ist vom Winkel der Wasserfontänen her oder ob das reiner Zufall war, je nachdem, wie die Gischt sich in der Luft verteilt hat, der Wasserdampf quasi, haben sich Regenbogenfarben gebildet, schillernd und wunderschön anzuschauen. Auch dort gab es wieder eine etwas amüsante kleine Begebenheit am Rande. Die meisten, mich eingeschlossen, saßen gegenüber. Da ist so ein Restaurant wieder, Frittenbude, mit so ein paar Bänken und Tischen. Da kann man ganz gut sitzen oder stehen. Man kann aber auch an die Seite von dieser Wasserfläche gehen. Dort ist eigentlich so eine Art Kletterparcours für Kinder, aber da sind auch ein paar größere Steine. Und dort hatten sich zwei Leute hingesetzt. Und die sind dann von den ersten drei Fontänen schon so richtig gut nass gemacht worden, weil das ganze Wasser komplett in deren Richtung geweht ist. Die haben sich das dann auch schnell anders überlegt und sind woanders hingegangen. Wenn man dann jetzt rechts reingeht, ist man mittendrin im magischen Tal. Dort, also es ist wirklich wunderschön gestaltet. Es besteht aus ganz vielen Wasserläufen und Felsen und Pflanzen, die alles überwuchern. Es gibt an einer Stelle einen großen Wasserfall, unter den man sich im Sommer auch drunter stellen kann, wenn man möchte. Habe ich jetzt mal dankend Abstand von genommen. Und dort drin befinden sich eine große Attraktion, nämlich ein Rapids, also eine Rafting-Wasserfahrt, die heißt Django River, ist von 2013 und ich glaube von Mack auch. Eine Sekunde. Nee, von Hafema. Kenne ich nicht, macht nichts. Und das wird, könnte ich mir vorstellen, vielen Fans von dieser Art von Fahrt zu trocken sein. Für mich war es genau richtig. Es ist nur, ist keine wilde Fahrt, es gibt Die Fahrt macht Spaß, ist schön. Ich hatte mit der niederländischen Familie, die außer mir im Boot war, viel Spaß. Die waren alle so lustig am Lachen immer. Und man hat ein bisschen Wasser abbekommen, aber im Großen und Ganzen bleibt man da recht trocken. Also genau meine Art von Wasserfahrt. Und die meisten werden sagen, was, man muss da wohl ordentlich nass werden auf so einem Rapids-Ding. Kann man so sehen, muss man aber nicht. Rund um diese Rapids-Fahrt, um Django River rum, sind auch noch viele andere Dinge für Kinder. Es gibt so eine Fahrt, so eine Kreisrumfahrt in, was ist das, Vögel oder Schwäne und ein, zwei andere Sachen. Auch kleinere Karussells finden sich übrigens einige in dem Park, die alle geschlossen waren, als ich da war. Auch diese kleine Wasserfahrt, die halt nur so im Kreis rumgeht, war leider auch zu. Ich bin auch skeptisch, ob sie mich da mit meiner Gewichtsklasse reingelassen hätten, aber ich hätte es da trotzdem mal gemacht. Aber es macht auch so Spaß, da rumzugehen einfach, weil das so schön gestaltet ist. Das magische Tal, wirklich, wirklich schön. Zum magischen Tal am Rande gehört auch noch das Booster Bike. Das ist eine Achterbahn von Vekoma, von deren Typ es nicht so viele gibt auf der Welt. Und das ist das Prototypmodell auch hier im Park. Die Chaise, in der man sitzt, und zwar jeder für sich alleine, ist Motorräder nachempfunden. Das heißt, man setzt sich auf so eine Art Sattel und dann bekommt man von hinten einen Bügel in den Rücken gedrückt, der einen nach vorne drückt. Und dann hängt man so ein bisschen in dieser Motorradstellung auf der Schiene und wird ein bisschen nach vorne gefahren und dann gelauncht. Ich glaube, nicht richtig gelauncht, sondern mit einer Kette gezogen. Es wird schon recht flott. Ich habe viele Vlogs gesehen, wo die Leute enttäuscht von dem Teil waren und sich gelangweilt gefühlt haben. Mir hat das richtig Spaß gemacht. Man flitzt dann über ein paar Hügelchen und es gibt eine coole Helix, also so eine stärkere Kurve. Und das Ganze ist dann auch relativ schnell vorbei. Aber auch das bin ich dreimal gefahren oder so, weil ich diese Position einfach cool finde. Ob sie nun wirklich zum magischen Tal gehört, das habe ich gerade gesagt, aber das Ding ist so nah an der Halle dran und ist auch weit, weit vor dem magischen Tal entstanden und auch nicht dementsprechend oder wurde auch nicht einthematisiert im Zuge des magischen Tals. Das Boosterbike ist so ein Ding für sich alleine, das muss man so sagen. Wenn man vom Boosterbike dann wieder Richtung Ausgang geht, kommt man in den ersten Außenbereich, den das Toverland seinerzeit eröffnet hat, 2007, und zwar nach Ithaca. Ithaca hat zum einen die große Holzachterbahn Troy von GCI, Great Coasters International, und zum anderen noch zwei andere kleinere Fahrten, zu denen erzähle ich gleich was. Der Eingang zu Troy ist fantastisch, man überhaupt zu dem ganzen Ithaca-Bereich. Es ist so Hügel mit Gräsern drauf und es gibt ganz viel Holz. In der Mitte steht ein trojanisches Pferd, ein größeres. Ganz imposant. Und wenn man zu Troy reingeht, kommt man über eine kleine Brücke, über so einen wunderschönen kleinen Teich und geht wieder um so eine Biegung an einem Hügel vorbei. Dort sind so Pfähle schräg in den Boden gerammt, die angespitzt in den Himmel zeigen. Also ein bisschen wie so ein Verteidigungsbollwerk gegen Pferde. Und dann ist man auch schon in dieser Achterbahn, die auch zu dem Zeitpunkt meines Besuches sehr schwach frequentiert war. Ich konnte auch da Ich glaube, ich bin in den ersten Zug eingestiegen bei der ersten Fahrt und später in den zweiten. Ich weiß nicht mehr so genau. Konnte jedenfalls mir meine Reihe aussuchen und dann dachte ich, dann nehme ich doch mal die erste Reihe. Ich habe mir inzwischen sagen lassen, dass man bei Holzachterbahnen am besten nicht vorne sitzt und nicht hinten in den jeweiligen Wagen, weil dort die Achsen sind, sondern in der Mitte. In der Mitte eines Wagens wäre es am besten, wenn man mit dem ganzen Geratter und Geklapper einer Holzachterbahn nicht so gut klarkommt, und so ist es bei mir. Ich bin nicht der größte Fan. Ich saß nun jedenfalls in der ersten Reihe bei meiner ersten Fahrt und habe mich festgehalten wie nichts Gutes. Dieses Teil brettert erbarmungslos schnell durch den Parcours, und ich bin wirklich froh gewesen, als ich am Schluss wieder in der Station war. Aber anschließend fühlte ich mich wirklich, als hätte man mein Hirn aus dem Schädel genommen, mit so einem Schnitzelhammer drauf rumgekloppt und wieder reingesteckt. Junge, Junge, Junge. Diese Bahn hat einen sehr guten Ruf und ist bei Achterbahn-Enthusiasten sehr beliebt, wenn es um Holzachterbahnen geht. Wenn man die Art von Fahrt mag, kann ich das nachvollziehen. Ich für mich fand's ein bisschen zu heftig. Was natürlich nicht heißt, dass ich beim nächsten Parkbesuch nicht trotzdem draufgehe. Ich bin ja vollkommen geisteskrank. Dann gibt es im Bereich Ithaca noch eine Schiffsschaukel, eine kleine, die heißt Scorpios. Und ein für Kinder so eine Monorailbahn auf dem Boden mit Pferden. Also so, man setzt sich aufs Pferd drauf und das Pferd wackelt ein bisschen und fährt langsam im Kreis rum. Diese Bahnen werden von demselben Ride Operator betrieben. Das fand ich etwas ungewöhnlich. Und haben dementsprechend Uhren aufgehängt, zu welchen Zeiten sie geöffnet sind. Das muss man sich so vorstellen, von 12 bis 12:30 kann man auf Scorpios fahren und dann geht der Mitarbeiter rüber zu der Pferdchenfahrt und sitzt dann da von 12:30 bis 1:00 und dann geht er wieder zu Scorpios und so weiter. Das gleiche Prinzip gibt es dann auch in der Halle an einigen von den kleinen Kinderfahrten. Auf die Art und Weise sparen sie sich wahrscheinlich Personal. Man kann es auch nachvollziehen, wenn der Andrang immer so ist, wie jetzt an meinem Tag, in jetzt nicht gerade Ferientagen oder Wochenenden, dann würde ich da auch nicht zusätzlich einen Mitarbeiter hinsetzen, weil es sich finanziell einfach nicht ausgeht. Und damit haben wir auch den ganzen Außenbereich jetzt quasi abgeklappert und gehen mal in das ursprüngliche Toverland, und das sind die beiden Hallen. Die eine heißt Land von Toes und die andere heißt Magic Kingdom oder Wunderwald, nein, Magic Forest oder Wunderwald, je nachdem. Ich glaube, sie heißt tatsächlich Wunderwald auf Deutsch. Ein Teil dieser einen Halle ist österreichisch thematisiert. Dort gibt es auch eine Bobbahn, die heißt Maximus Blitzbahn. Da ist innen drin, wird ein Film gezeigt, geht es um einen deutschen Wissenschaftler, der diese Maschine dort entwickelt hat. Und am Ausgang gibt es einen Milka-Shop. Das ist ja immer so ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, meiner Meinung nach, wenn so groß Werbung ins Spiel kommt. Aber gerade diesem kleinen Park verzeih ich's. Im Gegensatz zum Europa-Park. Was ich bisher gesehen habe, da werde ich mir selber noch ein Bild von machen, dieses Jahr hoffentlich. Die Blitzbahn ist komischerweise die einzige Bahn gewesen, die richtig lange Wartezeiten hatte. Überall im Park 5 Minuten maximal und da plötzlich 40 Minuten. Und dann dachte ich mir, das ist es mir nicht wert für so eine Bobfahrt. Ich bin zwar noch nie eine gefahren, ich bin mal so eine Wildrodelbahn gefahren, aber so eine mit elektronischer Verstärkung kenne ich noch nicht. Die soll super sein, ich bereue es jetzt, dass ich es nicht gemacht habe. Beim nächsten Mal stelle ich mich halt an. Ansonsten in den beiden Hallen befinden sich ganz viele Sachen für Kinder jüngeren Alters. Es gibt Klettergerüst, es gibt so einen Kletterwald, es gibt ein paar Rutschen, es gibt so eine Nassrutsche auch, wo man mit so einem Schlauchboot runterrutscht, und es gibt ein Kettenkarussell und ein Pferdekarussell, und das ist sicher toll, wenn man Kinder hat. Für Erwachsene, ja, da ist man dann eher so, man versucht sich selbst wieder ein bisschen in den Zustand zu versetzen, als man Kind war. Es gibt auch noch einen kleinen Junior Coaster, also eine kleine Kinderachterbahn, die heißt Toes Express. Die war aber leider zum Zeitpunkt meines Besuches geschlossen, aufgrund von Renovierungsarbeiten, was ich schade finde, denn die sieht ganz fröhlich aus. Die steht halt auch mitten in der Halle und fährt da so rum. Und ich frage mich, wie laut das wohl ist von der Geräuschkulisse her, aber das konnte ich jetzt halt nicht nachprüfen. Der Toast Express ist zusammen mit den ersten Fahrgeschäften dort aufgestellt worden. Der ist von 2001 und damit eines der ältesten, wahrscheinlich mit den anderen Karussells das älteste, was da im Park rumsteht, von Vekoma, was ja Sinn macht, denn Vekoma ist ja ein niederländischer Hersteller. Und was wollte ich gerade noch, einen Punkt, den ich gerade noch im Kopf hatte, den ich eben erzählt haben wollte, ich muss ihn nachliefern, in dem österreichisch gestalteten Teil rund um Maximus Blitzbahn gibt es auch einen Biergarten. Das wirkt ein wenig merkwürdig in so einer großen Halle. An für sich finde ich, dafür, dass es im Prinzip große Wellblechhallen sind, ist die Atmosphäre in diesen beiden Hallen wirklich nicht schlecht. Man fühlt sich da nicht so unwohl, wie man denkt. Aber dieser Biergarten da in der Mitte, der ist irgendwie deplatziert. Ich weiß es auch nicht. Außerdem steht er auch noch in der Nähe von so einer Pommesbude. Und das finde ich ja immer wieder unterhaltsam, wenn ich in den Niederlanden bin. Die haben da auch an der Wand so einen Frikandelautomaten. Also eins von diesen, habt ihr das schon mal gesehen? Ein Automat, aus dem man Lebensmittel rausziehen kann. Man hat so kleine Schließfächer mit Fenstern drin. Da kann man Geld reinwerfen, dann geht die Tür auf und dann kann man da eine Frikandel rausholen oder so eine Flace-Krokette oder irgendwas anderes Frittiertes, wo man so denkt, essen Leute das wirklich? Aber tatsächlich ist das so. Als ich mittags da war, war dieser Automat bis oben hin gefüllt. Als ich später am Tag nochmal in der Halle war, war der Automat leer. Bis auf ein paar Sachen, die noch übrig waren. Und ich glaube nicht, dass die Mitarbeiter das da wieder rausgenommen haben. Das haben tatsächlich Leute gekauft und verspeist. Ja, nicht so ganz meins. Ich bin dann doch lieber im Flaming Feather essen gewesen. Aber naja, für jeden etwas, nicht wahr? Und ist vielleicht auch, es geht natürlich auch schnell. Während die Kinder gerade auf dem Wirbelbaum da rumklettern oder fahren, da kann man mal eben schnell eine Frikandel zwischendurch schnagern. Meine Aussprache ist übrigens falsch, nur mal so am Rande. Das Wort heißt eigentlich Frikandel, aber ich sage immer Frikandel, weil ich doof bin. An einer Ecke der Hallen, das ist auch in dem Österreich-Teil, glaube ich, gibt es ein kleines Madhouse. Funhouse, Entschuldigung, ein Funhouse, ein begehbares Haus mit, naja, mit so Drehflächen und hinterher muss man runterrutschen. Wenn ihr das Hotel Tartuffe im Phantasialand kennt, eine sehr, sehr viel kleinere Variante davon. Und auch nicht halb so originell, aber schon lustig. Da geht man mal durch, das kann man immer mal machen. Und dann, das habe ich glaube ich auch noch nirgendwo anders gesehen, gibt es da eine Wasserbahn, die im Gebäude beginnt und dann nach draußen geht und später wieder reinkommt. Die heißt Expedition Zork, was ich für einen sehr lustigen Namen halte. Ich glaube, Zork ist dieses merkwürdige Trollwesen, was in der Mitte der Wasserbahn innen drin sitzt, so eine große grüne goblinartige Figur. Man fährt also los und dann geht es einen Lifthill hinauf und dann oben einen kleinen Lifthill. Und dann oben wird man mit der Bahn gedreht und dann gibt es einen kleinen Rückwärtsdrop. Also man fährt mit der Bahn rückwärts und dann geht es rückwärts um eine Kurve rum und dann geht es wieder den Lifthill rauf, rückwärts immer noch. Und dann wird man wieder gedreht um 180 Grad und raufgefahren, weiter rauf und noch weiter rauf und dann nochmal um 90 Grad nach rechts gedreht. Und dann kommt der große finale Drop, Fall und dann ist diese Fahrt zu Ende. Die macht sehr viel Spaß und ist auch recht nass. Kann man im Sommer sicher empfehlen und im Herbst ging es auch noch. Aber an kälteren Tagen wäre ich jetzt schon wieder ein bisschen vorsichtiger. Aber im Winter beispielsweise würde ich es nicht empfehlen. Allerdings sind diese Außenbereiche im Winter auch gar nicht geöffnet. Das Toverland hat das ganze Jahr über auf, aber in den kalten Monaten nur die beiden Hallen. Da kann man nichts draußen fahren. Was natürlich schade ist, weil wenn man aus Deutschland anreist, dann würde man vermutlich auch die Achterbahnen draußen machen wollen und solche Sachen wie das magische Tal mal sehen. Ich hätte zum Beispiel auch, ich weiß nicht, ob man überhaupt raus kann. Es wäre ja schön, wenn man sich diese neu gestalteten Gebiete da zumindest ansehen könnte. Denn da durchzugehen ist auch schon sehr schön, ohne die Fahrten gemacht zu haben. Tja, und das ist im Prinzip das ganze Toverland gewesen. Wenn es da so leer ist wie an meinem Tag, kann man das alles locker in einem halben Tag schaffen. Wenn es ein wenig voller wird, dann wäre es vielleicht so ein Zweidritteltag. Aber so oder so, man fährt ja dann auch mehrfach Sachen. Ich fand die Atmosphäre im Park sehr schön und entspannt. Ich hatte auch das Glück, dass das Wetter, wie gesagt, mitgespielt hat. Aber das Toverland würde ich wirklich jederzeit empfehlen und bin jetzt schon, freue mich jetzt schon drauf, wenn ich dieses Jahr hoffentlich nochmal hinfahren kann, um nochmal mit Phoenix zu fahren und mit Vervowind. Mit Troy wohl auch. Für die meisten Leute sind ganz klar Troy und Phoenix die beiden Highlights da im Park. Für mich speziell das Boosterbike aber auch noch, weil ich das einfach sehr, sehr cool finde. Und ja, ich würde mich freuen, wenn das Toverland in Zukunft vielleicht noch eine richtige Show dazu bekäme. Das fände ich gut. Sie haben jetzt wie diese Wassershow, von der ich erzählt hatte, und es gibt so zwei kleine Shows für Kinder auf Bühnen in den Hallen, aber das kann man nicht wirklich als Show ernst nehmen. Das ist so ein bisschen, ja, so Kindertheater mit Figuren. Mein persönliches Highlight an dem Tag bleibt aber, dass mich die Dame am Eingang tatsächlich direkt auf Holländisch angesprochen hat, nachdem ich was gesagt hatte. Das kenne ich aus den Niederlanden normalerweise anders. Ich gehe irgendwo hin, versuche meine drei Brocken Niederländisch anzuwenden. Die merken, ach, schau mal an, ein Deutscher, und switchen sofort auf Deutsch um und sprechen nur noch Deutsch mit mir. Deswegen, das war schön. Ich hatte einen wirklich schönen Tag im Toverland und ich kann nur jedem empfehlen, da mal hinzufahren. Die Fahrt ist ja zum Beispiel aus NRW wirklich, also aus Kern-NRW zumindest, ist locker zu machen. Anderthalb Stunden ist man da, von jetzt aus der Kölner Gegend beispielsweise. Die Preise sind noch sehr günstig, die Eintrittspreise sind wirklich nicht so teuer. Verglichen mit deutschen Freizeitparks sind sie gerade so, ich weiß nicht, unter 30 Euro sind die irgendwo, 27 Euro oder sowas habe ich bezahlt. Und das war schon der Tageskassenpreis. Es gibt immer noch viele Seiten, die Rabatte für sowas wie das Toverland raushauen, niederländische Seiten, da kann man sich mal umschauen. Dagticket.nl ist so eine Seite beispielsweise, dagticket.nl, die immer wieder Vergünstigungen auch für deutsche Parks anbietet. Es gibt Möglichkeiten, da noch ein bisschen billiger reinzukommen, das ist das, was ich eigentlich sagen wollte. Und damit kommen wir zum Ende von meinem kleinen Bericht vom Toverland. Ich hoffe, ihr hattet etwas Spaß beim Zuhören. Ich bin nicht sicher, inwiefern ich immer rüberbringen kann, wie begeistert ich jedes Mal bin, wenn ich in einen Freizeitpark gehe. Das war für mich was Besonderes, weil es ein neuer Park war, in dem ich vorher noch nicht war. Eigentlich hatte ich noch eine Begleitung eingeplant gehabt, die dann aber nicht mehr wollte. Also bin ich alleine gefahren, was aber auch überhaupt kein Problem war, weil es ein schöner Park ist, in dem man auch alleine viel Spaß haben kann. Und abschließend möchte ich nochmal sagen, vielen Dank, dass ihr mir hier zuhört. Ich empfinde das nicht als selbstverständlich. Ich würde mich auch weiter freuen, mit euch ins Gespräch zu kommen, wenn ihr was kommentieren möchtet. Ich bin ja auf Facebook, auf Instagram, auf YouTube, überall erreichbar. Würde mich echt freuen, mit euch ein bisschen in den Dialog zu kommen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss!